Vielleicht ist einigen der Name Anna Borgenholm noch ein Begriff. Sie ist eine schwedische Ärztin und ist wirklich ein medizinisches Wunder. Der Anlass ist leider nicht so schön, doch der Ausgang der ganzen Geschichte ist grandios. Im Mai 1999 ist sie mit zwei Kollegen zum Skifahren nach Norwegen gefahren und hatte dort einen Skiunfall. Sie brach kopfüber in einen zugefrorenen Bach ein und geriet unter eine 20 cm dicke Eisdecke. Die Kollegen konnten sie von dort nicht bergen und das Einzige, was sie nur tun konnten, ist, sie an den Füßen festzuhalten, damit sie nicht weiter unter diese Eisdecke gezogen worden ist. Und natürlich nach Hilfe zu rufen. Es dauerte aber alles auch ein bisschen, bis der Hubschrauber kam, landen konnte, sie geborgen werden konnte und so weiter. Und in dieser ganzen Zeit sank ihre Körpertemperatur auf 13,7 Grad ab. Es kam, wie es kommen musste. Das Herz hörte irgendwann auf zu schlagen, der Atem stoppte und sie war klinisch tot. Sie konnte aber geborgen werden, wurde dann sofort in das nächstgelegene Krankenhaus nach Tromsø geflogen, wieder langsam erwärmt, gleichzeitig wurde sie reanimiert und ohne bleibende Schäden ist sie nach 3 Wochen auch wieder aufgewacht und ein paar Monate später, nämlich im Oktober des gleichen Jahres, war sie dann auch als Ärztin wieder tätig. Und diese ganze Geschichte, der ganze Fall, brachte mich auf das Thema der heutigen Folge. So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu Selbst ist der Mensch, dem Gesundheitspodcast. Hier das kleine Intro, nämlich mir als Kinderkrankenschwester, Gesundheitsberaterin und promovierter Geisteswissenschaftlerin geht es um Fakten, Hintergründe und Alltagsgeschichten rund um Gesundheitsthemen. Mich interessiert, was die Wissenschaft erforscht hat, Experten zu sagen haben, was die Menschheit schon immer glaubte zu wissen und was dies alles mit unserem Leben zu tun hat. Und mein Name ist Beatrice Ammer. Ja, der Fall Anna Borgenholm, das ist wirklich eine Sensation und ein medizinisches Wunder. Sie war insgesamt 3 Stunden klinisch tot, bevor ihr Herz wieder anfing zu schlagen. Also alle waren natürlich auch völlig aus dem Häuschen, dass das geglückt war und vor allen Dingen, dass sie ohne bleibende Schäden, also das Gehirn hat keinen Schaden genommen, dass sie da auch wieder aufgewacht ist und tatsächlich dann auch als Ärztin wieder gearbeitet hat. Und quietschfidel ihr Leben weitergelebt hat. Und diese ganze Geschichte ist für die Mediziner natürlich auch ein Wunder, weil nämlich hier hat sich die Natur selbst bestätigt, dass das Herabsetzen der Körpertemperatur auch in gewisser Form genutzt werden kann. Und dies hat dann auch dazu geführt, dass wirklich daran weitergearbeitet worden ist, dass bestimmte Operationen auch unter der Bedingung durchgeführt werden können, dass nämlich die Körpertemperatur künstlich herabgesenkt wird. Ja, in den Medien kann man den Fall auch heute nochmal nachlesen. Also die Zeit hatte 2000 einen Artikel herausgebracht unter dem Titel Auferstanden vom Kältetod. Und der Spiegel hatte eine Reportage gebracht unter dem Titel Ein perfekter Unfall. Der ganze Fall ist in den Fachkreisen natürlich auch publik gemacht worden und da wurde in The Lancet, dem ältesten und renommiertesten medizinischen Fachblatt, der ganze Fall auch beschrieben. Mich hat der Fall inspiriert, einen Blick auf unsere Körpertemperatur und die Regulationsfähigkeit unseres Körpers zu werfen und auch nochmal zu schauen, was Kälte denn in uns macht und was es für eine Wirkung auf uns hat. Fangen wir aber erstmal damit an, was ist denn so eine normale Körpertemperatur? Das ist, wenn wir uns so zwischen 36,3 und 37,4 Grad bewegen. Alles, was darüber liegt, wird dann als erhöhte Temperatur oder dann noch höher als leichtes Fieber bezeichnet. Und so ab 38,6 Grad spricht man dann von Fieber. Von hohem Fieber spricht man bei Temperaturen von 39,1 bis 39,9 und dann so die 40 Grad ist dann wirklich so das sehr hohe Fieber. Ab 42 Grad versagt dann auch der Kreislauf Und ab 44 Grad stellt sich dann auch der Tod ein. Und das hängt damit zusammen, dass bei solchen hohen Körpertemperaturen unsere Proteine und Enzyme ihre Struktur verändern und dann ein normaler Stoffwechsel, ein Kreislauf nicht mehr stattfinden kann. Die Medizin macht diese Schritte, diese Temperaturschritte und Einteilungen, weil es natürlich dann in Bezug auf Krankheiten eine Aussagekraft hat, bei welchen Krankheiten welche Temperaturschwankungen auftreten und dann der Arzt daraus auch Rückschlüsse führen kann. Und es ist dann auch nochmal von der Therapie her zu unterscheiden, bei welchen erhöhten Temperaturen wird dann welche Form der Therapie gewählt. Es gibt natürlich dann auch die Regulation oder die Verschiebung der Körpertemperatur nach unten hin. Also alles, was dann unter 36 Grad ist, wird dann als Untertemperatur bezeichnet bis 35 Grad. Was dann unter 35 Grad liegt bis 33 Grad, ist eine Unterkühlung. Und alles, was unter 27 Grad ist, da geht man eigentlich davon aus, dass es dann tödlich ist, weil der Kreislauf so verlangsamt wird, dass es dann auch zum Herzstillstand kommt und unter 20 Grad man dann auch einfach von dem Kältetod spricht. Aber, und das ist auch dank diesem ja geglückten Unfall von Anna Borgenholm, dass die Ärzte bei gerade Kältetoten die Reanimation nicht einstellen, bevor der Körper nicht wirklich auch erwärmt ist. Also ein toter Kalter ist noch lange nicht tot. Die Einteilung dieser Temperaturen bezieht sich immer auf unsere Körpertemperatur, nämlich auf unsere Kerntemperatur. Und damit ist die Temperatur im Inneren des Körpers gemeint. Und zwar ganz konkret im Inneren des Kopfes, des Oberkörpers und des Bauchraumes. Und das ist das Innere, wo nämlich unsere lebenswichtigen Organe liegen. Alles Äußere, das sind dann unsere Extremitäten. Und da ist es auch so, dass die Extremitäten immer leicht eine kühlere Temperatur aufweisen als das Innere unseres Körpers. Und das ist auch der Grund dafür, warum beim Fiebermessen das Thermometer so natürlich möglichst kernnah gelegt werden muss, damit dann auch die Kerntemperatur gemessen werden kann. Ne, früher als Kinder, ich bin noch in der Generation aufgewachsen, da hatte man sogar noch die Quecksilber-Glasthermometer. Das war dann immer, man musste ganz stillhalten, weil das Thermometer wurde dann rektal eingeführt, also in den Po. Und es durfte natürlich nicht zerbrechen, aber es war ganz wichtig, damit man dann auch die genaueste Temperatur messen kann. Heutzutage macht man das im Ohr, vor allen Dingen auch bei den Kindern und oder auch manchmal im Mund. Unter dem Arm war natürlich auch eine Variante, aber da gab es dann immer noch diese Temperaturunterschiede. Also bei der Unterarmmessung muss man halt immer 0,5 bis 1 Grad noch oben draufschlagen, weil dort einfach immer eine niedrigere Temperatur gemessen worden ist. Kommen wir jetzt aber zu der Regulationsfähigkeit unseres Körpers. Und da will ich jetzt mal ein Beispiel vorneweg schicken, damit man sich das auch noch mal so ein bisschen plastisch vorstellen kann, wie unser Körper denn unsere Temperatur reguliert. Und das ist so ähnlich wie eine gut laufende Weiland-Therme. Ich habe so eine Therme zu Hause und das ist so, da gibt es ein Kästchen an der Wand, da stelle ich dann ein, welche Durchschnittstemperatur der Raum haben soll, die Wohnung haben soll, und die Weiland-Therme reguliert das An- und Ausschalten der Heizung, nämlich das Heizen, entsprechend ihren Sensoren, die ihr dann die Rückmeldung geben, wie warm ist es im Raum, ist es unterhalb der festgesetzten Temperatur, dann wird die Heizung angeschmissen, dann wird also Wärme erzeugt, der Raum wird aufgewärmt. Wenn die Temperatur erreicht wird und dann auch für eine gewisse Zeit gehalten wird, dann wird die Wärmeproduktion wieder eingestellt und die Therme stellt sich dann wieder aus. Und in so etwa funktioniert es auch in unserem Körper. Also es gibt bestimmte ja, Moleküle in uns, die dann auch die Wärme, die Temperatur in unserem Körperinneren messen und dann die Signale natürlich an unser Gehirn geben und das Gehirn es dann weiterleitet an die verschiedenen Regulationsmechanismen, um entweder herunterzukühlen oder aber Wärme zu produzieren. Und dass wir überhaupt in dieser Regulation so drin sind, also dass der Körper die Notwendigkeit hat, eine Regulation und Kontrolle ständig durchzuführen, hat damit zu tun, dass wir in einem Wärmeaustausch mit unserer Umwelt stehen. Also wir sind ja nicht in einer Situation, wo die Außentemperatur immer gleich ist oder wo die Bedingung der Wärmeaufnahme oder Abgabe auch immer gleich ist. Und da, wenn wir uns das angucken, sehen wir auch, dass wir ja ständig auch entweder Wärme abgeben oder auch Wärme aufnehmen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir morgens aus dem Bett aussteigen und wir haben jetzt einen Holzfußboden, der kann oder auch einen Steinfußboden, also der Boden ist vielleicht sehr kalt, dann gehen wir barfuß darüber und das ist dann eine Wärmeabgabe durch den direkten Kontakt. Wir geben unsere Körperwärme über unsere Füße an den Boden ab. Das Gleiche kann auch über ein Medium wie Wasser oder Luft passieren. Das ist also dann der Klassiker. Wir gehen raus im Winter, die Außenluft ist sehr kalt und wir geben Wärme an die Luft ab. Deswegen ziehen wir uns natürlich auch warm an, um uns zu isolieren, damit wir nicht über, ja, unsere freiliegenden Körperteile zu viel Wärme abgeben. Das Gleiche kann auch im Schwimmen, beim Schwimmen sein, im Schwimmbad oder ja draußen im See, dass wir dann unsere Wärme an das Wasser abgeben. Und deswegen wird uns dann auch manchmal kalt, wenn wir schwimmen. Andersherum, wenn wir beispielsweise in die Sauna gehen oder das Dampfbad, da nehmen wir Wärme auf, weil dann in unserer Außenumgebung die Temperatur viel höher ist als unsere Körpertemperatur und wir dann die Wärme aufnehmen. Wir können aber auch Wärme aufnehmen durch Wärmestrahlung und da ist so das Beispiel das Lagerfeuer. Ja, kennen wir alle, wir haben Lagerfeuer, wir sitzen davor, es ist irgendwie kuschelig, vorne ist es knalleheiß, hinten Rücken und Po sind richtig eiskalt. Oder aber dann natürlich unsere Heizung. Unsere Heizung, die Radiatoren, die geben Wärmestrahlung ab, die wir dann aufnehmen und uns wird es dann warm im Zimmer. Oder ganz natürlicherweise, wenn wir im Sommer in der Sonne liegen, die Wärmestrahlen kommen dann in Form der Sonnenstrahlen auf uns und heizen uns auf. Ein Wärmeverlust, der kann geschehen durch Verdunstung. Und Verdunstung findet natürlich immer da statt, wo es Wasser gibt. Und wenn wir zum Beispiel aus dem Schwimmbecken herauskommen, wir haben noch die Haut nass, feucht vom Wasser. Und dieses Wasser verdunstet dann auf unserer Haut. Das erzeugt dann eine Kühlung. Und je nachdem, wie warm die Luft ist, ist die Kühlung dann so, dass es uns auch friert. Unsere Härchen stellen sich auf und uns wird kalt. Oder wenn wir zum Beispiel uns morgens die Haare waschen, nicht ordentlich föhnen, die Haare noch nass sind und wir dann rausgehen und die Temperaturen draußen sind noch so frisch, dass es kalte Luft draußen ist, die dann unser Wasser auf den Haaren verdunsten lässt und ja, uns dann kalt am Kopf wird. So, aber für all diese Wärmeaufnahmen und Abgaben hat der Körper dann die Fähigkeit, dass er sich regulieren kann. Und die erste Fähigkeit ist, er kann Wärme produzieren. Und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schlenker zu unserem Physikunterricht. Von da wissen wir ja, dort, wo Reibung ist, entsteht Wärme. Oder auch anders ausgedrückt, Wärme bedeutet, dass die molekularen Teilchen in Schwingung versetzt werden. Und wenn sie erkalten, wird die Schwingung oder die Bewegung dieser Teilchen auch immer träger. So, und das nutzt auch unser Körper. Also die Wärmeproduktion besteht darauf, dass es dann zu einer Reibung kommt. Ja, also unser Stoffwechsel, dort werden Teilchen ausgetauscht, der kommt in Bewegung und erzeugt so Wärme und aber auch unsere Muskelarbeit. Unsere Muskeln fangen an zu kontrahieren und erzeugen dadurch Wärme. Das erleben wir dann als so Muskelzittern oder auch so Kältezittern, wenn wir draußen stehen, uns wird so richtig eisig kalt, uns klappern förmlich die Zähne. Da ist unser Körper in voller Arbeit, weil er hat schon die Sensoren ausgefahren und wahrgenommen, okay, die Temperaturen sinken hier langsam, jetzt müssen wir ein bisschen gegenarbeiten und mit Muskelarbeit und Reibung versuchen, hier wieder das innere Heizwerk anzuschmeißen. Ja, und wenn wir uns bewegen, dann wissen wir auch, uns wird dann warm. Also über unsere aktive Körperbewegung produzieren wir auch Wärme. Bei einem Marathonläufer kann das gut und gern sein, dass seine Körpertemperatur auf 39 Grad hochgefahren wird durch diese Bewegung, die er ausführt. Die so produzierte Wärme soll natürlich nicht verloren gehen und deswegen hat unser Körper auch das Unterhautfettgewebe, was dann auch so ein bisschen die Wärme halten soll. Es gibt dann aber auch noch das braune Fettgewebe. Das ist nicht zu verwechseln mit dem weißen Fettgewebe. Das braune Fettgewebe hat eine ganz besondere Funktion. Es kann nämlich Wärme erzeugen. Das ist auch der Unterschied zum weißen Fettgewebe. Im weißen Fettgewebe sind Energiereserven gespeichert, die freigelegt werden, wenn der Körper in einem Mangelzustand ist. Und das braune Fettgewebe hat in sich die Fähigkeit, durch die Verbrennung und ja, die Aktivierung der innenliegenden Mitochondrien Wärme zu erzeugen. Und dieses braune Fettgewebe ist besonders bei Neugeborenen und Säuglingen ja, ausgeprägt, weil die brauchen noch diese ja, passive Wärmeerzeugung, weil sie halt zum einen ja eine recht große Körperoberfläche im Verhältnis zur Größe und dem Gewicht haben und darüber viel Wärme verlieren. Und sie ja auch noch nicht so aktiv sind, dass sie über ihre Körperbewegung Wärme selbst erzeugen können. Und deswegen haben die noch einen sehr hohen Anteil an dem braunen Fettgewebe. Das sind dann so die süßen kleinen Speckschichten um Hals oder vorne an der Brust oder hinten auch am Rücken. Dieses braune Fettgewebe verliert sich dann oder wird über die Zeit dann noch abgebaut, dass wir Erwachsenen das dann in dem Maße nicht mehr haben, aber wir können es tatsächlich auch durch bestimmte Kältereize reaktivieren und wieder aufbauen, nicht im Verhältnis in so einem großen Maße, wie wir es dann als Neugeborene oder Säuglinge mal hatten. Aber dass es auch dann zur Wärmeproduktion genutzt werden kann. Beim Erwachsenen kann man es dann so nicht mehr tasten. Es liegt aber so unter der Schlüsselbeinregion und an den großen Gefäßen. Unsere künstliche Isolation, dass wir Wärme nach außen nicht abgeben, ist dann natürlich unsere Kleidung. Unser Körper kann aber auch die Temperatur senken. Wenn er nämlich so überheizt, dann fangen wir an zu schwitzen. Wenn wir zu viel uns bewegen, zu viel arbeiten, zu viel machen, dann fangen wir irgendwann an zu schwitzen. Und das ist auch gut so, weil der Schweiß verdunstet und dadurch wird unser Körper gekühlt. Eine andere Regulation der Wärmeabgabe oder des Wärmehaltens in unserem Körper ist über unseren Blutkreislauf. Das Blut hat ja auch unsere Körpertemperatur, die es hält. Und wenn das Blut in die Extremitäten, also in unsere Arme, Hände, Beine und Füße läuft und dort die Gefäße sehr weit gestellt sind, dann läuft also viel Blut über unsere Extremitäten und es hat eine relativ große Oberfläche, wo die Wärme über die Blutgefäße dann auch nach außen abgegeben werden kann. Wenn unser System aber das Signal bekommt, nein, halt, wir müssen die Wärme im Inneren behalten und nicht so viel nach außen abgeben, dann werden die Gefäße eng gestellt. Und dann verringert sich die Oberfläche, die das Blut dann durchfließt und es wird weniger Wärme nach außen abgegeben. Ja, und der richtig gute Kreislauf und alle Funktionen passiert dann, wenn wir eine Körpertemperatur von 36, 37 Grad haben und das in einer Außentemperatur, die auch nicht zu viele Schwankungen hervorhebt. Und damit läuft der Körper dann richtig rund. Wenn der Körper aber in seiner Temperatur so ein bisschen an der oberen Grenze der Normaltemperatur ist, also so um die 37 Grad, dann ist so eine Temperatur oder eine Betriebstemperatur erreicht, wo unsere Muskeln und Sehnen besonders geschmeidig sind und die Stoffwechselteilchen sich besonders schnell bewegen, also so ihren Peak erreicht haben, dass dann auch Reize gut und besser weitergeleitet werden können. Und diesen Peak von der Körpertemperatur, den machen sich die Sportler zunutze, dass sie nämlich dadurch ihre Leistung auch nochmal steigern wollen. Und das ist dann auch der Grund, warum die Sportler sich warm machen, warum sie sich immer gut, wenn sie in passiven Phasen ihres Trainings oder ihres Wettkampfes sind, sich auch direkt anziehen, damit sie sich warm halten, um dann wirklich so diese Temperaturmarge abzufangen, wo die Muskeln, die Sehnen, die Reizweiterleitung so am besonders aktivsten und geschmeidigsten und am schnellsten auch ist. In meiner Vorbereitung zu dem Thema, was es so mit Kälte auf sich hat, bin ich auf den Wissenschaftler und Forscher Dr. Erich Hohenauer gestoßen und er ist Forschungsleiter an der SUPSI. Und SUPSI steht für Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, also der Fachhochschule im Schweizer Kanton Tessin. Er ist Wissenschaftler und er ist Kälteexperte. Ich habe ein Interview von ihm gelesen und da hat er wirklich nochmal gut beschrieben, was bei Kälte mit uns passiert und was sie auch für Auswirkungen hat. Also, wenn es kalt ist, uns kalt ist, draußen kalt ist, will der Körper die Wärme im Inneren halten, weil sich dort natürlich die lebenswichtigen Organe befinden. Das bedeutet, dass dann die Gefäße in der Peripherie, also an unseren Extremitäten, eng geschaltet werden und dadurch muss das Herz richtig ordentlich pumpen, weil es gegen den Widerstand das Blut in die nun verengten Gefäße ja auch pumpen soll, weil unsere Extremitäten sollen ja auch weiterhin mit Blut, Sauerstoff und allem versorgt werden. Dadurch wird der Herzmuskel beansprucht und das bedeutet, dass unser Blutdruck dann auch steigt, ne? Weil der Herzmuskel muss einfach kräftiger pumpen. Durch diese Engstellung und aber trotzdem den hohen Druck, den das Herz aufwendet, um dann das Blut durch die Gefäße zu jagen. Das kann auch unter Umständen ein bisschen Stress für die Gefäßwände bedeuten. Und gleichzeitig fangen die Muskeln an zu zittern, um innen nochmal ordentlich Wärme zu produzieren. Was die Kälte für Reize in uns auslöst und was dann passiert, das hat Dr. Hohenauer wie folgt beschrieben, ich zitiere: Der Körper passt seinen Stoffwechsel sowie die Hautdurchblutung an und bildet mehr Unterhautfettgewebe. Insbesondere entsteht auch vermehrt sogenanntes braunes Fett im Körperinneren. Dieses kurbelt die körpereigene Wärmeproduktion an und schlussendlich wird auch die Körperkerntemperatur leicht justiert. Für alle diese Anpassung braucht es aber einen wiederkehrenden Kältereiz. Und jetzt kommt so das Interessante mit diesem Kältereiz. Ich zitiere weiter: Es ist wie beim Krafttraining. Regelmäßigkeit ist das A und O. Ein einmaliges Eisbad im See bringt wenig und sollte nur mit Vorsicht durchgeführt werden. Ja, das ist wirklich, führt uns jetzt so in die Thematik rein, uns Kälte zuzuführen. Welche Formen gibt es da? Ne? Wir haben jetzt das Eisbad im See, ist schon mal so eine Idee, dass wir uns einen Kältereiz zuführen können. Und um dieses Thema aber, was es in unserem Körper auslöst, dann auch nochmal rund zu machen, ist, dass die Wissenschaftler bisher noch nicht eindeutig klären konnten, ob und wie Kältebaden unser Immunsystem beeinflusst. Es wird unter den Wissenschaftlern diskutiert, es wird auch geforscht. Das bedeutet schon mal, da ist sicherlich irgendwas dran. Also es kann jetzt nicht zur Seite geschoben werden, dass das Immunsystem nicht beeinflusst wird durch das Kältebaden. Aber der Wissenschaftler Dr. Hohenauer sagt auch, dass unser Immunsystem so komplex ist, dass noch keine eindeutige Aussage getan werden kann. Die Empirie, also unsere Erfahrungswerte, zeigen aber, dass Kaltduscher oder Winterbader wohl im Durchschnitt weniger anfällig für Schnupfen und Co. sind. Das, ja, Wassertreten oder die kalten Güsse kennen wir natürlich nicht erst seit heute, sondern der Theologe Sebastian Kneipp ist ja sozusagen der Urvater dieser Lebenskultur. Und ich bin auch so groß geworden, dass es zu der gefragten Hausapotheke auch dazugehörte und auch der gesundheitsstärkenden Lebenskultur mit dazugehörte, die Wassergüsse, Armgüsse, Beingüsse oder im kalten Gewässer das Wasser treten oder die kalte Dusche, dass das einfach gesundheitsfördernd und stärkend sein soll. Aber nun zurück zu dem Wissenschaftler Erich Hohenhauer, der nämlich die Kryotherapie, also die Kältetherapie in der Medizin und bei Sportlern untersucht. So, wir kennen jetzt auch, dass wenn wir zum Beispiel eine Schwellung haben oder eine Entzündung haben, Mückenstich oder uns gestoßen haben und die Beule schwillt an, wir nehmen sofort ein Kühlpack und legen es auch drauf. Und genau davon abgeleitet wird bei Erkrankungen, die mit Entzündung und entzündlichen Schwellungen einhergehen, sogenannte Kältekammern empfohlen. Die werden natürlich nur unter Aufsicht und nach Verordnung genutzt, denn solche Kältekammern haben Temperaturen bis zu minus 100 oder minus 200 Grad und können für Ganzkörper- oder Teilkörperbehandlung genutzt werden. Hier ist es im Moment auch noch so, dass die Evidenz der Empirie hinterherhinkt. Sportler nutzen kalte Bäder, und zwar, wenn sie kleine Faserrisse in den Muskeln haben, so was wir als Muskelkater kennen. Und diese kalten Bäder sollen den Heilungsprozess unterstützen und den Entzündungsprozess abpuffern. Die Sportler machen das dann natürlich, um ihren Leistungsabfall aufzufangen, wenn sie halt diese Muskelrisse haben und auch nicht mehr so dann auf dem gleichen Leistungsniveau weiter trainieren können. Tja, und dann habe ich aber auch noch mal weitergefunden, welche Methoden der Kältezufuhr gibt es dann auch noch. Das sind dann die meditativen Kaltwasserbader. Und das sind die Leute, die nicht durch kurze Reize das System fordern und fördern wollen, sondern die mittels Atemtechnik der Kälte über einen längeren Zeitraum trotzen wollen. Also das sind dann die, die in der Eistonne lange sitzen oder die unter Eisschollen drunter hertauchen können für einen längeren Augenblick. Und ich denke, hier stehen so das äußere Erlebnis und die mentale Übung in direktem Zusammenhang. So, aber jetzt ein bisschen abschließend, was ziehe ich jetzt aus all dem? Also dadurch, dass ich selbst Winterbadeerfahrungen im Baikalsee gemacht habe und auch sehr erfrischende Badeerlebnisse zu meiner Zeit in Dänemark hatte, kann ich nur empfehlen, dass jeder mindestens einmal in seinem Leben ein solches Badeerlebnis gemacht haben sollte. Natürlich dann in Begleitung und nur, wenn man sich auch wirklich fit fühlt. Aber man hat wirklich diesen Erfrischungsmoment und es gibt wirklich ein erstmal subjektives, auch gutes Körpergefühl, wenn der Körper danach sich wieder aufwärmt und ja wieder auf seine Temperaturen auch kommt. Ich habe diese ganze Vorbereitung und diesen Beitrag jetzt dazu genutzt, dass ich mir das Kaltduschen morgens ein bisschen wieder angewöhnt habe und kann dann nur sagen, ja, es gibt Frische und die weiteren Erfolge für meine Gesundheit werde ich dann in ein paar Wochen berichten können und ablesen können. Und solange es keine Evidenz gibt, hat für mich die Empirie in diesem Fall recht und kalte Güsse oder kurze kalte Bäder unterstützen definitiv die Lebenskultur. Ob das nun durch starke Willensarbeit oder durch chemische Prozesse passiert, das sei nun für diesen Moment einmal dahingestellt. Und ja, abschließend denke ich, Kühlpacks sollten in keinem Haushalt fehlen, da man immer aus den unterschiedlichsten Gründen mal eine Beule hat, eine Entzündung hat, eine Schwellung hat, wo ein Kühlpack dann für den ersten Moment wahre Wunder wirkt. Und damit komme ich zum Abschluss dieser Folge und mir bleibt jetzt nur noch darauf hinzuweisen, dass über die verschiedenen Plattformen der Podcast bewertet werden kann. Ihr könnt mir folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben und natürlich gerne Rückmeldung geben und mir eine Sprachnachricht oder E-Mail senden. Und ganz abschließend kann ich es natürlich wie immer nicht besser sagen als Loriot aka Vico von Bülow. Ich wünsche allen eine warme Unterhose. Denn sehen Sie, Gesundheit ist doch das Wichtigste.